Willkommen zur 67. Episode der Zukunftsmacher. Heute mit Daniel Försty, dem wohnungspolitischen Sprecher der FDP-Bundesfraktion. Es passiert ja viel im Bau. Wir haben ein eigenes Ministerium jetzt bekommen. Und 400.000 Wohnungen sollen gebaut werden. Die energetische Sanierung ist umgestellt worden. Ja, jetzt die große Frage, die großen Aufgaben. Es soll viel mehr und kostengünstiger gebaut werden. Was können Technologien da leisten, wie 3D-Druck? Was muss sich ändern? Und das ist Gegenstand der Episode. Und auf den Future Sounds würdige ich einmal den großen Kool Savas. Bis dann. Tschüss.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute grüße ich Daniel Först. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Servus zusammen. Ich bin ja in meinem Hauptjob der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Bin jetzt in meiner zweiten Legislaturperiode, habe das Verhandlungsteam Bauen und Wohnen der FDP geleitet, und bin aber, um es mal ja deutlich zu formulieren, von der familienpolitischen Seite des Wohnens zum Bauen gekommen. Ich konnte mir nicht mehr erklären, wie Familien mit Kindern sich das Wohnen in den großen deutschen Städten leisten können. Also die Wohnkosten sind für mich ein Riesenthema gewesen, warum ich mich überhaupt mit Bauen und Wohnen beschäftigt habe. Ja, und jetzt verantworte ich es für die FDP-Fraktion.
Ja, es ist ja auch ein relativ großes Problem geworden, Durchschnittsverdiener in den Großstädten zu leben. Aber selbst dann, also gut, das ist jetzt vielleicht grobschlächtig, aber die Baukosten sind ja einfach in dieser Niedrigzinsphase, in der wir uns jetzt befinden, seit einem Jahrzehnt auch schon sehr stark gestiegen, auch auf dem Land, auch in der Provinz. Woran liegt es jetzt eigentlich genau, dass also Wohnen wirklich immer teurer wird?
Oh, da kommen eine ganze Menge Faktoren zusammen. Also das eine hatten Sie ja erwähnt, die Niedrigzinsphase, die jetzt hoffentlich enden wird. Ich meine, die Zentralbanken müssen gegen die Inflation arbeiten und dann auch die Zinsen erhöhen. Aber dieses viele billige Geld hat natürlich die Nachfrage angeregt. Dann ein zweiter großer Faktor, den wir auch im Koalitionsvertrag adressieren, wir haben einen Angebotsmangel. Wir suchen viel mehr Damen und Herren, Familien, Menschen eine Wohnung, als auf dem Markt da ist. Und wie es halt immer ist, wenn das Angebot knapp ist, aber die Nachfrage hoch, dann steigt der Preis. Dritter großes Thema ist natürlich, ja, ich will jetzt nicht gleich mit Überregulierung ins Haus fallen, aber das Bauen und das Wohnen in Deutschland ist schon sehr, sehr stark reguliert. Irgendeine kluge Forschungsabteilung hat mal ausgerechnet, dass der Bau- und Wohnungsmarkt der am zweitstärksten regulierte Markt in Deutschland ist. Nur noch das Medizinwesen sei stärker reguliert. Und der vierte große Punkt, also es ist sehr stark reguliert und das treibt natürlich die Kosten. Der vierte große Punkt, also die Materialien werden teurer und die Materialien werden weniger und auch da wieder ein Knappheitsfaktor, wir haben zu wenig Baukapazitäten. Und diese vier großen Punkte, Angebotslücke, billiges Geld, starke Regulierung und knappe Ressourcen, die verteuern das Bauen und Wohnen sehr stark.
Ja, es sind aber natürlich auch ein bisschen Investoren, die sich in dieses Thema schmeißen, weil wir im Prinzip eine Niedrigzinsphase haben. Die Aktienmärkte geben nur sehr wenig her und deswegen sind die Sachwerte so explodiert. Also, es sind auch die Investoren, die das ganze Thema sehr stark treiben, oder?
Ja, ich sag ja, das billige Geld ist einer der Faktoren, die es treiben. Wobei ich Ihnen widersprechen würde, also die Aktienmärkte haben in den letzten 5 Jahren schon einiges hergegeben an Rendite. Aber das heißt, so muss jeder sich selber überlegen. Aber ja, es ist so, institutionelle Investoren ja, suchen das sogenannte Betongold. Also die verknappen oder die erhöhen die Nachfrageseite und bei knappem Angebot steigt es natürlich in die Preise. Aber es ist nicht der alleinige Faktor, aber es ist einer der Faktoren, die das Wohnen teurer machen, aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass die Zentralbanken jetzt gegensteuern.
Jetzt stellt sich die Frage, das ist natürlich beim FDP immer ein bisschen das Thema. Warum ist der Bau so stark reglementiert? Also ich glaube, was ich vielleicht nur als thematischen Einschub bringen muss, ja, das stimmt, ich kann es auch gerne raussuchen. Das Baurecht ist sehr viel größer geworden in den ganzen Aspekten seit der Geschichte der Bundesregierung. Wir kamen noch mit kleinen Heftchen in den 60er Jahren klar. Heute sind es riesige Aktenwerke, die beachtet werden müssen. Warum ist das so gekommen und wie könnte man jetzt im Prinzip die Regulierung auf einen sinnvollen Rahmen zusammendampfen?
So die kleinen Heftchen von früher, das wäre mal ein Ziel. Ich glaube, das kann man für alle Bereiche in Deutschland sagen. Wir neigen einfach zu einem sehr bürokratischen Staatsreglement. Ja, was kann man machen? Also wir haben um die 20.000 Normen, Gesetze, Verordnungen und Vorgaben. Und da muss man mal ansetzen, und zwar auch wieder an allen gleichzeitig. Also zum einen, das Normungswesen hat das Bauen verteuert. Es gibt zwar viel eher so empfohlener Stand der Technik, der nicht zwingender Stand der Technik oder nicht Vorschrift ist, aber der dann über Richterrecht, Gutachterwesen, Streitereien, Versicherungen doch dann zum verbauten Stand der Technik wird. Da müssen wir mal reinschauen, ob das Normungswesen noch so funktioniert, wie es tatsächlich ist oder tatsächlich gedacht war. Und dann haben wir eine extrem starke Verflechtung zwischen allen politischen Ebenen. Mittlerweile kommen auch Vorgaben aus der EU, dann haben wir das Bundesrecht, also BauGB, BauNVO, TA Lärm, BImSchG und so weiter und so fort. Dann haben wir das Landesrecht mit Landesbauordnung, dann haben wir das kommunale Recht, das Baurecht schaffen muss. Und es wäre sinnvoll, wenn man da mal etwas entflechten könnte. Das ist allerdings ein politisch sehr, sehr dickes Brett, das man bohren will. Also nur mal so ein kleiner Hinweis, dass wir in Deutschland 16 unterschiedliche Landesbauordnungen haben, finde ich lächerlich. Das unterscheidet sich ja teilweise, die Spreizung im Geländer an der Treppe ist ein 2, 3 Zentimeter Unterschied, nur als ein Beispiel. Also da etwas Harmonie reinzubekommen, wäre sehr, sehr sinnvoll. Und wir haben uns selber teilweise das Leben schwer gemacht mit den ganzen Gutachten, die wir vorlegen müssen. Fledermausgutachten, Lurchgutachten, Schattenwurfgutachten, Lärmgutachten. Hast du nicht gesehen, Gutachten? Und da müssen wir auch mal überlegen, ob die wirklich alle ihren Sinn und Zweck erfüllen. Also ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber das wären mal so die größeren Punkte. Ich glaube, wenn wir wieder mal dahin zurückkämen, dass die Verwaltung, der Genehmigungsapparat auch mal eine Entscheidung trifft, also sagt, okay, gut, ja, das passt so, komm, bau, und nicht immer auf 100% mega sicher geht und noch Gutachten möchte, werden wir weiter. Und ja, das hört sich jetzt ein bisschen naiv an, aber es ist ja nicht so, dass die Bauherren ein Haus bauen wollen, das da gleich einfällt. Das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also man kann ein bisschen ein Vertrauen ausreichen auch, weil man unterschreibt ja dafür, man steht dafür gerade. Also es ist ja nicht so, dass man einfach so vor sich hinbauen kann. Und insgesamt, wenn man da überall ansetzt, könnten wir das entwirren und könnten etwas einfacher und schneller bauen. Ein letzter Satz. Ich finde es absurd, dass die Genehmigungsverfahren teilweise länger dauern als die Bauphase. Es müsste ja genau andersrum sein.
Ja, das stimmt. Ich kann auch einen Beitrag vom RWE herbeiführen. Es ist in der Tat so. Gilt auch ein bisschen für große Themen. Aber wir nehmen dieses Interview jetzt am 7.2.22 auf. Da ist doch ein bisschen die Frage. Wir haben jetzt ein Bauministerium. Zum ersten Mal in der Bundesrepublik oder jetzt doch. Wir haben jetzt auch die neue Ampel. Herr Habeck hat gerade versucht, die Förderung der KfW zu kippen. Jetzt geht es wieder ein Stück zurecht. Wird so ein bisschen kritisiert, als es irgendwie nicht Halbes und nicht Ganzes. Er will im Prinzip grundsätzlich wahrscheinlich die Sanierungsförderung ökologischer ausgestalten, aber hat da so einen kleinen Schnellschuss vorgelegt. Es passiert im Bau relativ viel. Wie finden Sie das erstmal? Und zweitens mal, wie wird der Bau sich jetzt verändern, wenn da die Politik kommt? Dann ist die Bauoffensive zu nennen, 400.000 Wohnungen, die den eben bestehenden Mangel von Wohnraum in den Großstädten beseitigen soll. Wie finden Sie erstmal diese Großwetterlage jetzt für den Bau?
Oh, das waren jetzt echt viele Themen in nur einer Frage. Ich versuche mich
Ja.
möglichst kurz zu halten. Die Großwetterlage, aber es ist eine Mischung aus Aufbruch und großen Herausforderungen. Also wir haben ja mehrere große Herausforderungen, die sich tatsächlich beim Bauen und Wohnen kulminieren. Das eine ist, wenn der Gebäudebestand bei der CO2-Reduktion nicht liefert, wird Deutschland die Pariser Klima nie, never, ever erreichen. Also CO2-Reduktion im Gebäudebetrieb und auch beim Bauen ist ein wichtiges Thema. Die Wohnkosten, wir hatten schon erwähnt, es gibt nachvollziehbar Proteste auf den Straßen, dass es immer teurer wird, etc. etc. Also die Wohnkosten selber müssen wir in den Griff bekommen. Da haben wir schon den ersten Zielkonflikt. Und das Dritte ist, es muss halt relativ schnell gehen. Und dann sind wir jetzt gerade wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Es dauert alles relativ lang in Deutschland. Also wenn man wirklich zu viel Zeit mit dem ganzen Bürokratiemist verbringt, wenn ich das mal so formulieren darf, dann hat man zu wenig Zeit, Wohnungen zu bauen. Und das in den Einklang zu bringen, das ist nicht einfach. Da hilft es, dass wir das Bauministerium haben, hilft. Hätte mir gewünscht, das kann ich ganz offen formulieren, dass das Bauministerium mehr Kompetenzen hat. Jetzt die Gebäudeenergie liegt im Wirtschaftsministerium, die Bundesimmobilienagentur, was so ein zentraler Player auch sein könnte von Bundesebene, liegt im Finanzministerium. Und so verteilt sich dann viele Kompetenzen, die wir im Bauministerium eigentlich gebraucht hätten. Aber nichtsdestotrotz, Ministerin ist eine Ministerin, da ist man gleichberechtigt. Bundeskanzler Scholz hat das Thema auch zu seinem Thema gemacht. Diese sehr ehrgeizige Zahl, 400.000 Wohnungen neu zu bauen. Übrigens nicht nur in den Großstädten, weil mittlerweile haben wir ja Wohnkostenprobleme eigentlich in fast allen Städten. Diese Zahl geht schon auf Olaf Scholz zurück. Deswegen wird dem Thema eine große Relevanz beigemessen. Also wir haben viele Zielkonflikte, aber auch den Ehrgeiz, sie zu lösen. Der Koalitionsvertrag, der ist sehr, sehr ehrgeizig. Und da werden wir jetzt massiv dran arbeiten, dass wir diese Zielkonflikte auch lösen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir CO2-frei die Gebäude betreiben, aber keiner mehr sich das Mieten leisten kann.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Was will die FDP? Man hört bei der SPD raus, sie wollen bauen, möglichst schnell bauen, damit die Kosten runtergehen. Die Grünen wollen ökologisch bauen. CO2, was will die FDP? Einen Bundesrahmen fürs Bauen, sodass im Prinzip nicht diese ganze Wust von vielen Ländergesetzgebungen und kommunalen Rollen kommt? Oder wie stellen Sie sich da Ihre Rolle jetzt in dieser neuen Gemengelage vor?
Also wir werden definitiv Antreiber sein. Wir haben immer formuliert, wir müssen mehr bauen, also die Angebotslücke schließen, wir müssen schneller bauen. Weg mit der Bürokratie, neue Bautechniken und wir müssen günstiger bauen, also die vielen Faktoren, die das Bauen teuer machen, einschränken. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich ergänze es noch, dass wir endlich mal eine Eigentumsförderung brauchen, die den Menschen auch hilft, ins Eigentum zu kommen. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist für uns Freie Demokraten ein sehr wichtiges Thema, dass wir den Aufbau von Eigentum fördern, weil Eigentum eigentlich nur positive Effekte hat, schützt vor Altersarmut, die Vermögensspreizung geht zusammen. Und wir wissen auch, dass Quartiere, die durchmischt sind, sind sowieso gut, aber auch durchmischt sind zwischen Mietern und Eigentümern, die sind sozial stabiler. Also Eigentum ist für uns ein viertes großes Thema. Wir setzen auf Technologie. Es ist im Bereich der Werkstoffe, im Bereich der Art und Weise, wie gebaut wird, aber auch im Bereich des Planens, tut sich gerade sehr, sehr viel. Es gibt mega spannende Leuchtturmprojekte, also wirklich vom tatsächlich bauen mit Lehm und Erde, wie damals, kann man mittlerweile verarbeiten wie Betonplatten, über das Building Information Modeling, also den digitalen Zwilling, die Modulbauweise, Holz, aber auch neue Dämmplatten, die nur noch wenige Zentimeter dick sind. Also es gibt sehr, sehr viel Neues, was allerdings noch nicht passiert ist. Und das ist jetzt eine politische Aufgabe aus diesen beeindruckenden Leuchtturmprojekten. Da muss jetzt irgendwie der Standard werden. Der Standard ist noch sehr, sehr festgefahren. Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir so weiter. Das kann uns aber nicht zufriedenstellen. Deswegen, es war auch Konsens, dass wir zum Beispiel das Förderprogramm überarbeiten. Das ist jetzt nicht Habeck himself, der gesagt hat, wir müssen es machen, sondern da hat die FDP auch gesagt, okay, die Förderung fürs energetische, effiziente Bauen ist falsch ausgerichtet, die muss technologieoffen sein, die muss sich an der gesparten Menge CO2 orientieren und weg davon kommen, festzulegen, wie dick die Platten draußen an der Wand sein müssen. Also viel zu tun, wir treiben an, setzen auf Technologie und schauen, dass wir die Zielkonflikte fallen machen.
Es war übrigens in dieser Podcast-Reihe noch die Episode 65 empfohlen mit Professor Gehlen. Da haben wir auch schon diese ersten Leuchtturmprojekte beim 3D-Druck des Hausbaus gesehen.
Wenn ich kurz darf, dieser Empfehlung schließe ich mich an. Das war sehr spannend zu hören.
Da ist nämlich Sie müssen hier nicht werben. Das ist, würde mal gefährdet meine journalistische Unabhängigkeit.
Okay, gut.
Also, da gibt es die ersten Modellprojekte. Ja, aber wenn sie sich als Politiker eine Meinung haben zu dem, was von der Technologie kommt. Wir haben 3D-Druck. Das heißt, man baut Häuser mit einem 3D-Drucker, hauptsächlich im Prinzip ja die Materialersparnis. Was wir da beim Gehen gelernt haben, dass es ungefähr die Hälfte ist. Ich kann sehr viel effizienter mit Material, Energie und so weiter umgehen. Wir reden wieder über Hochhäuser aus Holz, sogar Hochhäuser. Holzbau gibt es natürlich schon an jeder Ecke, aber das kommt auch wieder als Stoff. Wir reden über neue Stoffe, die den Beton ersetzen wollen, der sehr CO2-neutral ist. Wo sehen Sie die größten Potenziale? Sie wollen es technologieoffen gestalten, aber von welcher Technologie erwarten Sie sich den größten Klimanutzen? Fangen wir mal damit an.
Also da habe ich eine grundsätzlich andere Verständnis von Politik. Ich habe persönliche Favoriten. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, was passiert. Und ich glaube, ich kann mir ungefähr eine Vorstellung machen, was einen großen Impact hätte. Aber eigentlich darf das die Politik nicht interessieren. Meiner Meinung nach muss die Politik Ziele definieren, zum Beispiel spare CO2. Aber wie? Das kann die Politik in den linoleumbeflurten Gängen in ihrer Ministerialbürokratie in Berlin eigentlich gar nicht entscheiden. Also wir müssen das Ziel definieren, spar CO2, baugünstig Wohnungen. Wie, ist uns egal, wenn du es erreichst, kriegst du einen Bonus. Das ist so ein Grundprinzip, wie wir Freie Demokraten einen Staat sehen. Natürlich braucht es dazu einen Regelungsrahmen, der die großen Auswüchse oder die schlimmen Auswüchse verhindert. Ich persönlich glaube, dass wir bei der Holzmodulbauweise die auf alle Fälle auch seriell in Industrieanlagen gefertigt wird, dass wir da sehr schnell eine große Marktdurchdringung sehen werden, weil es einfach die Technik bestechend ist. Die Modulbauer, die kopieren mittlerweile die Autobauer, was so die Konstruktion ihrer Fabrik anbelangt. Also dieses Fließbandsystem, das ja hoch effizient im Autobau ist, das wird übertragen auf verschiedene Modulbausysteme. Und die Gebäude, die dann aus den Modulen entstehen können, sind extrem flexibel. Die kann ich auch wieder abbauen, die kann ich wieder neu zusammenrücken. Die sind momentan, nähern sie sich auch der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn da jetzt die Breite dazukommt, dass man wirklich auch die Module in Serie fertigen kann, also 10-mal hintereinander das gleiche Modul, dann haben wir da echt eine krasse Chance. Es gibt das Gleiche für den Neubau, gibt es mittlerweile auch für die Sanierung, dass man praktisch einen Straßenzug hat und mehr oder weniger jetzt also platt formuliert. Ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder böse Zuschriften, wenn ich so platt sage, aber dass man mehr oder weniger die Dämmung einfach immer gleich vor das Haus hängt und damit was hat. Oder dass man auch mehrere Sachen zusammenfasst und einmal löst fürs Quartier. Also da in dem seriellen und modularen steckt viel drin. 3D-Druck finde ich wahnsinnig spannend, hat aber meiner Wahrnehmung nach noch nicht so in das Bewusstsein der Planerinnen und Planer, der Projektentwickler geschafft, wie das Modulare. Und wie gesagt, mein erstes Ziel ist, aus dem Leuchtturm die Breite zu erreichen, damit wir das, was wir da sensationell in einem hervorragenden Vorzeigeprojekt geschafft haben, ermöglichen für alle. Aber die Technologieoffenheit oder Technologieneutralität ist für uns Freie Demokraten ein Grundprinzip der Politik.
Ist es ein bisschen die Frage, Sie erwarten sich jetzt schon, dass es in Richtung serielles Bauen geht, also dass die, auch wenn Sie das, sagen wir mal, sich die Industrie entwickeln lassen, aber dass aus dem Bauen wirklich mehr ein industrielles Fertigen entstehen wird, dass mit einer hohen Geschwindigkeit und mit einer industriellen Qualität neue Wohnungen entstehen können. Wir müssen ja so ein bisschen es könnte einen Shift geben. Momentan ist der Bau ja noch sehr stark handwerksgetrieben. Wir sind jetzt vom Staat in der Bauoffensive 400.000 Wohnungen versprochen. Die Bauindustrie kann ich auch beifügen. Hat natürlich erstmal gesagt, ja, das ist aber sehr schwierig. Wir haben natürlich die Leute, wir haben den Mangel dafür. Es ist halt eine Industrie, die sehr stark vom Handwerk lebt und diese kleinen Impuls, vergleichsweise kleinen Impuls eigentlich kaum bewältigen kann. Also der Bau muss so, ja, also er muss industriell erlernen, um praktisch mal politische Vorgaben oder Wünsche zu erfüllen.
Ja, also die politischen Wünsche orientieren sich ja an den vorhandenen Problemen. Also wenn wir sagen, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen, dann ist es ja genau das Schließen der Angebotslücke, die ich eingangs besprochen habe. Ich glaube einfach, das modulare und serielle Bauen ist einfach in sich schlüssig, in sich logisch. Die Bauindustrie hat in den letzten 15 Jahren ein Produktivitäts-, also alle 15 Jahre zusammen ein Produktivitätswachstum von 7% hingelegt. Im gleichen Zeitraum ist die deutsche Volkswirtschaft deutlich, deutlich produktiver geworden. Also wir machen immer noch vieles so, wie wir es immer gemacht haben. Hat auch gut funktioniert. Aber wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir mit dem, wie wir es immer gemacht haben, die Probleme, die wir haben, nicht schnell genug lösen können. Und da ist dann tatsächlich das industrielle, das serielle Vorfertigen und dann relativ schnell verbauen, hat einfach so viele Vorteile. Ich meine, also ich als Politik gebe das nicht vor. Aber wenn ich mir anschaue, wofür ich Belohnung bekomme, spart CO2, wenn ich mir anschaue, was wir im Regelungsrahmen ermöglichen wollen, baue schnell viele Wohnungen, dann könnte es sein, dass man automatisch zur seriellen Vorfertigung kommt. Und Sie hatten es ja vorhin erwähnt, also wir haben ja auch mittlerweile Holzhäuser in höheren Stockwerken. Ich habe vorgestern erst, nee, vorgestern war Samstag, meine Tage verschwimmen so. Ich habe am Donnerstag erst in Erding Timber Houses besucht. Die machen Modulholzhäuser, 8 Stockwerke. Und das ist schon, damit decken sie den allergrößten Teil des Marktes ab. Und bauen jetzt auch neue Fertigungslinien auf, also stellen sich auf eine große Nachfrage ein. Und da sehe ich so langsam, dass dieses schnelle CO2-arme Produzieren, dass das auch schon Realität wird.
Okay, es ist ja auch eine gewisse Fehlentwicklung, ne? Also der Bau hat immer von sehr niedrigen Löhnen gelebt, weil man praktisch Arbeiter aus Osteuropa zuholte, die heute auch den Bau immer noch stark vertreten sind, verdienen wenig und jetzt, aber produktiv ist die ganze Branche auch nicht. Das sollte sich dann eben auch ändern, oder? Muss sich auch ändern.
Auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen jetzt so halb widerspreche. Eine der ersten Branchen, die in Deutschland den Mindestlohn eingeführt haben, war tatsächlich die Baubranche. Oder damals hieß es Lohnuntergrenze. Im Bauen gab es schon sehr viel länger, als es den Mindestlohn gibt in Deutschland. Und man kann da mittlerweile auch echt gutes Geld verdienen. Ich meine, wir werden jetzt als Ampel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der am Bau jetzt schon als Lohnuntergrenze bei 16 Euro. Aber ich bin bei Ihnen, ich weiß, was Sie meinen. Entschuldigung. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte und wir tatsächlich importieren die aus anderen europäischen Ländern. Das mag am Anfang preisgetrieben sein, aber mittlerweile ist es kapazitätsgetrieben. Wir haben zu wenig Nachwuchs im Bereich der dualen Ausbildung. Uns fehlen Fachkräfte. Und deswegen ist natürlich die Fachkräftezuwanderung eine der Bausteine, um das Fachkräftethema aufzuarbeiten. Aber es ist nicht der einzige, aber ich weiß, was Sie meinen.
Ja, ich will es nur mal kurz so auch artikulieren, was ich meine. Es ist die Frage, dass halt durch die neoliberale Wende Mitte der 90er praktisch Arbeitskräfte günstiger wurden. Dadurch ist da kein Produktivitätsdruck da ist und der Bau ist halt einfach so ein bisschen im Handwerk stecken geblieben. Heute versucht die Politik, aber immer auf gesellschaftlichen Druck hinaus, eben, dass der Bau industrieller und schneller bauen kann. Und da sind auch die alten Strukturen, dass günstige Arbeitskräfte eben aus Europa dominieren. Das ist so ein bisschen mein Anwurf, oder?
Jein. Also das eine der größeren Probleme, ich meine, Mitte der 90er, das ist ja jetzt fast 40 Jahre her oder fast 35 Jahre her, eine der größeren Probleme war, dass man irgendwann um die Jahrtausendwende so das Gefühl hatte, wir sind fertig gebaut. Da gab es dann so die Studien, die Bevölkerung in Deutschland wird abnehmen, wir müssen nicht mehr viel bauen und es wurde auch wenig gebaut und dann hat man Kapazitäten abgebaut. Also so von Pi mal Daumen 2000 bis 2010, jetzt mal alles der Einfachheit halber gerundet, hat die Baubranche so viel Arbeitskräfte freigesetzt, wie heute noch in der gesamten Automobilbranche arbeiten. Also man hat einfach, weil nicht mehr gebaut wurde, weil auch Förderungen weggefallen sind, weil der Meinung war, wir haben genug von allem, hat man die Kapazitäten geschliffen. Und das rächt sich jetzt, weil ja die Planungszyklen und die Investitionszyklen sehr lang sind.
Die andere Seite sind ja natürlich die Bauherren. Wohneigentum ist die Frage, passt das eigentlich auch noch? Also es ist ja auch immer so ein ständiger Thema, Sie hatten es ja auch angesprochen, man will eigentlich fördern, dass Menschen Eigentum aufbauen. Passt das noch zum flexiblen Berufsleben? Sollte das nicht irgendwie gleichgestellter werden? Ich finde das Mantra, gerade auch wenn ich die Hörer denke, die einfach 10, 6 Mal, 10, 12 Mal in ihrem Berufsleben den Job wechseln. Ist es dann wirklich noch sinnvoll, dass man wirklich irgendwo sein eigenes Haus hat und dann praktisch ziemlich eingeschränkt ist? Also das wäre jetzt der andere Punkt.
Ja, wobei ihr Haus oder ihre Wohnung wird ja nicht schlecht. Also nur weil sie nicht drin wohnen, ist es ja immer noch ihr Eigentum und man kann es ja vermieten. Ich bin da leidenschaftslos. Ich bin freier Demokrat. Jeder nach seinem Gusto. Wenn jemand merkt, okay, Eigentum wäre für mich ein Thema, ich will es zur Altersabsicherung, aber er schafft es nicht, dann hat er irgendwie das Recht, dass der Staat ihn unterstützt, genauso wie derjenige das Recht hat, dass der Staat ihn unterstützt, den die Mietkosten auffressen. Also da soll bitte jeder nach seiner Fasson das für sich Beste finden. Ich persönlich finde zum Beispiel, also da gibt es gute Beispiele in Europa, ich finde die Iren wahnsinnig cool. Da wächst das Eigentum praktisch mit dem Lebensabschnitt. Das soll heißen, sie fangen studieren an, ihre Eltern versorgen sie mit einer kleinen Eigentumswohnung, dann finden sie ihre Frau, dann wird die Eigentumswohnung verkauft, dann haben sie eine etwas größere, dann kriegen sie Nachwuchs, dann wird es wieder verkauft, dann kaufen sie wieder was Größeres. Also hat Eigentum eine ganz andere Rolle als bei uns. Natürlich weiß ich, dass wir das nicht eins zu eins kopieren können, aber wenn man zum Beispiel einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ausreicht, der sich wieder füllt, wenn sie ihr Eigentum der wieder frei wird, wenn sie ein Eigentum verkaufen, sich neues Eigentum zulegen, dann könnte man da in diesen Immobilienmarkt etwas mehr Mobilität reinbringen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Bin weit davon entfernt, jemandem vorzuschlagen, wie er es machen soll.
Gut, das ist jetzt bei Liberalen immer so ein bisschen das Thema, die Politiker sind. Wie wäre es, also würden Sie tendenziell eher sagen, dass Sie den ganzen Markt Immobilien mobiler machen wollen? Das heißt auch bei Wohnriester überlegen, ob das auch fremdgenutzt werden kann. All diese Aspekte, die so ein bisschen auf dieses klassische Eigentumsmodell, ich lebe irgendwo 30 Jahre und zahle mein Häuschen ab. Wollen Sie das öffnen praktisch für eine gewisse stärkere Mobilität und wenn ja, wie?
Also ich würde es absolut gerne öffnen, weil Sie haben ja vollkommen recht. Wir Menschen sind flexibler geworden. Irgendwie, es muss alles flexibler werden, auch die Nutzung des Gebäudes. Ich meine, flexible Systeme sind resilienter und das muss man auch in den Regelungsrahmen übertragen. Ja, also zwei Punkte. Man kann das über den Grunderwerbsteuerfreibetrag machen, also wenn ich eine Wohnung kaufe oder ein Haus
Ja.
kaufe, dass der sich wieder auffüllt. Also dieses Mitwachsen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert vielleicht, dieses Mitwachsen des Wohnraumes im Eigentum. Ich verkaufe meine erste kleine Wohnung und durch die dadurch erhobene Grunderwerbsteuer wird mein Grunderwerbsteuerfreibetrag wieder frei und dann kann ich mir eine größere Wohnung kaufen. Und so kann das mobiler werden und auch das, was Sie gesagt haben zum Wohnriester. Ich habe da gar keine Bauchschmerzen, wenn man das auch teilweise öffnet. Was wir nicht tun dürfen, wir dürfen keine Investoren fördern, die dann 30, 40, 50 Wohneinheiten haben und vermieten. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Aber den Menschen zu helfen, ins Eigentum zu kommen, ich denke, das ist bei den ganzen positiven Effekten, die das Eigentum mit sich bringt, schon Aufgabe des Staates.
Okay, das nur geht jetzt vielleicht für den Podcast-Hörer ein bisschen unter. Sie meinen im Prinzip bei der Grunderwerbsteuer, Sie zahlen sie einmal und dann ist sie erstmal einfach weg, wenn ich dann einen anderen Wohnraum erwerbe. Das heißt, dass Sie praktisch das mehr öffnen wollen, damit die Grunderwerbsteuer praktisch nicht mehr die Leute belohnt, die 30 Jahre wohnen und einmal die Grunderwerbsteuer bezahlt haben, sondern dass sie neutraler ist für Menschen, die danach Wohnraum wieder wechseln wollen.
Ja, ich hab's vielleicht
Ja,
wahnsinnig kompliziert erwähnt, aber ein ganz konkretes Beispiel. Also in einer perfekten Welt, wir haben die
ja.
Angebotslücke geschlossen, wir haben die Baukosten unter Kontrolle gebracht. So, meine Kinder ziehen jetzt aus und ziehen in eine Studentenwohnung, die ich kaufe. Da wird Grunderwerbsteuer fällig. So, und jetzt haben meine Kinder, wenn sie sich dann, also ich habe zwei kleine Kinder, wenn sie sich dann aus dieser Eigentumsstudentenwohnung in eine Wohnung mit ihrer Lebensgefährtin oder ihrem Lebensgefährten zulegen, wenn sie es kaufen. Dann wird wieder Grunderwerbsteuer fällig und das könnte man ihnen gut schreiben, weil sie einen Wohnraum freimachen, ihre Studentenwohnung, und sich was Neues kaufen. Nee, es wird nicht besser, je länger ich drüber rede. Wir brauchen mehr Flexibilität in dem System.
Ja, genau. Baurecht ist wirklich sehr, sehr schwierig, sehr komplex, kommen viele Fragen. Wir wollen gar nicht mal das Fass aufmachen, dass die Grunderwerbsteuer dann auch noch in ganz, wie das Bundesland einzeln erhoben wird. Das ist teilweise in Sachsen 3, in Schleswig-Holstein 6,5, also sehr toll, sehr unterschiedlich. Wer jetzt baut, sollte sich Buch lesen, das ist wirklich kompliziert. Aber machen wir es nochmal einfacher. Also Sie vertreten im Prinzip die Wohneigentümerinteressen. Was ist jetzt wirklich mit den Mietern? Und wir haben, da müssen wir ja auch die Frage stellen, hat die FDP eine Meinung zum sozialen Wohnungsbau, der ja wirklich in Großstädten ein größeres, einfach ein Problem ist?
Ja, die FDP hat eine sehr starke Meinung zum Wohnungsbau. Zum sozialen Wohnungsbau. Also zum einen, wenn wir die Angebotslücke schließen und die Baukosten unter Kontrolle bekommen, hilft es auch den Mieterinnen und Mietern. Ich wollte es nur einmal vollständigkeit halber erwähnt, wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen. Wir, oder andersrum, der Staat muss denjenigen helfen, die es nicht schaffen, aus eigener Kraft sich das Wohnen zu leisten. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ohne Wohnen geht's eigentlich nicht. Wir präferieren die sogenannte Subjektförderung. Also wir helfen dem oder derjenigen direkt für die Dauer der sozialen Schieflage, die Wohnung zu behalten oder eine Wohnung zu finden. Der soziale Wohnungsbau ist die sogenannte Objektförderung. Ja, also man investiert in Beton, in Stahl und gibt dann jemandem das Recht, dort zu wohnen. Wir würden die Menschen lieber direkt helfen und nicht über Umwege. Das ist mal unsere grundsätzliche grobe Linie. Das Problem im sozialen Wohnungsbau ist, ich habe eine wahnsinnig hohe Fehlbelegung. Ich habe eine wahnsinnig hohe Fehlbelegungsquote. Je nach Forschungsinstitut sind es zwischen 35% und 50% der sozialen Wohnungen, die von Bürgerinnen und Bürgern bewohnt werden, die entweder nicht in der sozialen Schieflage sind, um das Recht zu haben, oder für die Wohnung eigentlich zu groß ist. Und diese Fehlbelegung, also fast jede zweite ist betroffen, umgehe ich, wenn ich die Menschen direkt helfe. Nichtsdestotrotz, wir tragen den Koalitionsvertrag mit und wir haben dem auch zugestimmt, dass wir von den 400.000 Wohnungen, die im Jahr entstehen sollen, 100.000 gefördert entstehen sollen. Und wir werden dieses Jahr noch auf Bundesebene die Mittel, die in den sozialen Wohnungsbau fließen, von Bundesebene, das ist noch nicht mal Zuständigkeit des Bundes, sondern der Länder, aber wir werden die Mittel trotzdem je nach Verhandlungen verdoppeln oder verdreifachen. Derzeit fließt Pi mal Daumen vom Bundeshaushalt 1 Milliarde in den sozialen Wohnungsbau im Jahr. Das werden dann sicherlich 2 oder vielleicht sogar 3 Milliarden im Jahr werden, die Länder für den sozialen Wohnungsbau bekommen, obwohl die Länder eigentlich dafür zuständig sind.
Das ist ja auch wieder eine Frage. Wir hatten noch, glaube, das müsste ich auch noch mal als Quelle anfügen, aber und mit Beginn der Merkel-Regierung sind im Prinzip die sozialen Wohnungen abgebaut worden. Jetzt muss der Bund wieder dagegen steuern. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, oder? Das ist auch die Versäumnisse der Nullerjahre, die da jetzt sich in der Baustatistik, in den Bauzahlen sich äußern.
Also ich will das wirklich keinem vorwerfen. Da gab es scheinbar Anfang dieses Jahrtausends oder dieses Jahrhunderts schon das Gefühl, es hat sich jetzt alles erledigt. Wir haben gebaut, was wir gebaut haben. Ich meine, die Länder, die ihre Wohnungen verkauft haben, die haben ihre Wohnungen auch deshalb verkauft, weil sie Leerstand hatten, weil die Mieten gesunken sind, weil sie es nicht mehr gerechnet hat. Also es ist schwer nachzuvollziehen heute. Mhm. Aber scheinbar war das wirklich eine Phase, wo man gedacht hat, cool, das Problem haben wir nicht mehr, wir müssen nichts mehr machen. Und das hat sich als wahnsinnig falsch herausgestellt, dieses Gefühl, diese Entscheidung, dieser Beschluss. Deswegen, ja, es wurde zu wenig investiert in den sozialen Wohnungsbau. Jetzt wird wieder deutlich mehr investiert. Aber jetzt sind wir wieder beim Anfangsproblem. Solange wie das dann alles dauert, bis ich die Planung fertig habe, bis ich die Genehmigung habe, bis ich dann tatsächlich gebaut habe, vergehen halt Jahre. Und dann haben wir immer noch nicht über die Knappheit des Baulands gesprochen, die wir ja auch noch vor der Brust haben. Also es wird gegengesteuert. Deswegen wird auch das Geld erhöht, aber es dauert halt. Aber auch da wieder wäre die Subjektförderung, man hilft direkt demjenigen oder derjenige für die Dauer der sozialen Schieflage eine Wohnung zu finden. Die wäre halt zielgenauer, aber ja, ist halt, wie es ist jetzt.
Okay, die Frage, und da kommt jetzt die Preissetzung. Die Mietenbremse in Berlin ist gekippt worden, aber es gibt jetzt den zweiten Anlauf. Das hat Kassam Dahir-Saleh auch erzählt. Der Bund will jetzt, dass praktisch jede Kommune dieses Konzept ausrüstet, wissenschaftlich flankiert, wie sie es lösen können. Und dann sollen regional ab Städten von 100.000 Einwohnern Mietenpreise kommen. Können wir das Problem lösen? Oder hat das für die FDP in den Schaden beigeschmackt, von jetzt kommt dann bundesstaatlich eine Preisgrenze?
Also, ich will jetzt meinem Kollegen Kassam Dahir-Saleh nicht widersprechen. Aber das wird definitiv nicht kommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit 177 Seiten und haben bewusst eine Länderöffnungsklausel für Mietendeckel nicht reingeschrieben. Weil der Mietendeckel mehr Schaden anrichtet, als er löst. Das ist Berlin das beste Beispiel. Die Menschen, die eine Wohnung suchen oder die sich um eine Wohnung bewerben, hat sich während der Zeit des Mietendeckels verdreifacht. Die Investitionen sind um 5-6 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Wohnungsbau ist fast komplett zum Erliegen gegangen. Zuallererst haben die Genossenschaften, die sehr, sehr gute Vermieter sind, zuerst haben die Genossenschaften gesagt, unter den Bedingungen des Mietendeckels bauen wir keine Wohnungen mehr. Übrigens hat die landeseigene Wohnungsgesellschaft in Berlin während des Mietendeckels 28 Millionen Euro Verlust gemacht, was ja dann mittelbar auch aus den Steuern bezahlt wird, der Mieterinnen und Mieter. Also im Endeffekt zahlen sie es dann doch. Wollte nur sagen, um es kurz zu machen, der Mietendeckel löst kein Problem. Es ist das Vorgaukeln einer Regulierung, die aber nicht funktioniert. Wir müssen die Mieten oder den Mietanstieg unter Kontrolle halten. Deswegen werden wir die Kappungsgrenze herabsetzen. Wir werden die Mietpreisbremse verlängern. Aber was den Menschen mittel- bis langfristig hilft, ist, die Angebotslücke zu schließen und die Baukosten in Kontrolle zu bringen. Und wenn Kasse meint, schönen Gruß an der Stelle, dass wir jetzt eine Länderöffnung für Mietendeckel haben, dann rate ich ihm dringend, nochmal den Koalitionsvertrag zu lesen.
Also jetzt, da haben sich dann durchgesetzt, keine Preisgrenze, aber die Kosten sollen...
Nee, das stimmt nicht. Ne? Tut mir leid, wenn ich Ihnen da widerspreche. Ja. Also es gibt Preisgrenzen. Wir haben es ja eingangs erwähnt, der Bau- und Wohnungsmarkt ist einer der am stärksten regulierten Märkte in Deutschland. Es gibt eine Preisgrenze, es gibt die Mietpreisbremse, es gibt die Kappungsgrenze, es gibt die reduzierte Modernisierungsumlage. Also es gibt schon sehr viel Regulierung in dem Bereich. Es gibt aber keine Länderöffnungsklausel für Mietendeckel.
Okay. Jetzt brauchen wir aber irgendwie nochmal einen Zeitstrahl an einem Thema Kostensenkung und schnelleres Bauen. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen? Wie werden die Prinzip sagen, fangen wir mit den Baukosten an? Wenn wir jetzt eine Wohnung nehmen, was erwarten Sie sich von Ihren Maßnahmen, dass wir sagen, wir 2025, 26, 30% bei so einer durchschnittlichen Eigentumswohnung weniger haben oder 10%? Also die Bemühungen, die jetzt da sind, wirklich günstiger zu bauen, wann werden die wirklich sich in Heller und Pfennig rechnen und sich zeigen?
Also es wäre unseriös und unrealistisch, wenn ich jetzt Prozente Ersparnis in den Raum schmeiße. Aber wir machen derzeit Folgendes und es wird auch relativ schnell Effekte nach sich ziehen. Also wir überarbeiten die KfW-Förderung fürs energieeffiziente Bauen. Das ist ja auch ein Kostenzuschuss. Ist ja nicht nur mit dem Ziel, energieeffizient zu bauen, sondern auch günstiger energieeffizient zu bauen. Da wird es ein neues Programm wahrscheinlich innerhalb 4 bis 5 Monate geben, weil das, wie es jetzt ist, das funktioniert in der Tat nicht. Also da wird es ein neues Programm geben. Dann werden wir die Digitalisierung des Planens massiv vorantreiben. Das sogenannte Building Information Modeling muss sehr viel breiter Raum fassen. Da werden wir den ersten Aufschlag auch noch in diesem Halbjahr machen, wo man sagt, okay, wir stärken das BIM-Kompetenzzentrum, wir machen BIM beim staatlichen Hochbau zur Pflicht und so weiter und so fort, damit das schnell kommt. Das schafft Geschwindigkeit und Geschwindigkeit spart Geld. Wir werden auch ganz massiv, oder was heißt ganz massiv, wir sind bereits dran, das Baugesetzbuch zu überarbeiten, dass schneller und günstiger Bauland entstehen kann. Und das muss ich an der Stelle mal sagen. Bauland bedeutet nicht immer nur der Acker, der jetzt betoniert wird. Bauland muss endlich begriffen werden als Baupotenzial. Wo kann ich aufstocken? Wo kann ich ein Gebäude umbauen? Wo kann ich ein Gebäude umwidmen? Wo kann ich nachverdichten? Wo muss ich Bauland schaffen? Also sich nicht nur die Brache anschauen, nicht nur den Acker anschauen, sondern tatsächlich das Potenzial. Und damit das schnell gehoben werden kann, werden wir auch in, ja, also wenn es klappt, dieses Halbjahr, aber zumindest im Quartal 3 im Baugesetzbuch voranschreiten. Und ein weiterer Punkt, wir haben uns darauf verständigt in den Koalitionsverhandlungen, dass wir einen sogenannten, ja, also bei uns hieß es Baukosten-TÜV, aber wir haben es jetzt Baukosten-Check genannt. Jede Norm, jede Verordnung und jedes Gesetz wird abgeklopft, also in dem Kontext Bauen und Wohnen wird abgeklopft, was es für eine preissteigernde Wirkung hat. Und dann muss man sich fragen, wenn man das vor sich liegen hat, ist das wirklich so nötig oder sind die Kosten zu hoch, als dass man dieses Gesetz oder diese Ordnung oder diese Norm braucht. Und das wird, glaube ich, schon relativ schnell Wirkung zeigen. Dazu kommt, wie vorher schon erwähnt, das modulare und serielle Bauen. Das unterstützen wir mittelbar, indem wir CO2 in Preis geben und durch die Digitalisierung der Baugenehmigung.
Das ist also dann auch relativ viel Arbeit im politischen Rahmen.
Oh ja.
Wie wird denn, Sie sind zwar nicht Minister, aber wie sollte das Bauministerium weiter vorgehen?
Also ich denke, das Bauministerium sollte zuerst das machen, was Geschwindigkeit bringt, was die Kosten senkt und was jetzt in den kommenden 4 Jahren am Ende den höchsten Impact hat. Da gehört zum Beispiel dazu, wir erhöhen die Abschreibung von 2% auf 3% im Wohnungsbau. Das ist gesetzlich relativ simpel zu machen. Das gibt Planungssicherheit, das reizt Investitionen an, das bringt schon mal viel. Und dann das, was ich gerade eben beschrieben habe. Wir müssen ein Baugeb jetzt liefern. Also wir sind auch schon dran. Wir arbeiten ja schon dran. Wir müssen bei der Digitalisierung liefern. Also alles, was Geschwindigkeit bringt, das muss jetzt gemacht werden. Und da macht Ministerin Geiwitz wirklich einen guten Job.
So, vielen Dank, Herr Fast, für dieses Gespräch.
Ja, gerne, gerne.
Ja, die Future Sounds der 67. Episode. Einer meiner Lieblingsrapper in Deutschland, obwohl ich kein wirklicher Hip-Hop-Fan bin, ist Kool Savage. Ich habe gerade seine Biografie gelesen. Und ich pack mal einfach das, was wahrscheinlich viele kennen, das Urteil rauf. Ist auch ein sehr guter Song, wo ein kleiner Konflikt mal in einem Rap-Battle gelöst wird, ist ja der Konflikt zwischen Echo Fresh gewesen und ihm, wie sich so auseinanderentwickelt haben. Aber was ich schön finde, und gerade ich podcaste ja über die Zukunftsmobilität, sein Lied AMG auch, ist auch relativ jung, 2020, er übersetzt es an mich glauben, baut da halt so seine Story, hört es euch an, ist ein guter Song, wie auch die ganzen Platten relativ gut sind. Aber AMG ist an mich glauben, wo er so eben diese Motivation, die für ihn Luxusautos darstellt, eben bespricht. AMG ist ja, glaube ich, nicht vielen bekannt, aber der Inhouse-Tuner von Mercedes, also im Prinzip auch eine technisch sehr überzeugende Firma. Also die großen Hersteller machen selten Tuner wirklich zu Inhouse-Tunern, die auch wirklich unter dem Stern verkaufen können. Also AMG werden ja auch im Händlernetz von Mercedes gepflegt und gewartet. Deswegen, die haben schon ein bisschen was drauf da unten. Aber lustig finde ich auch, wie der Name sich zusammensetzt. Und es sind im Prinzip nur die Gründer. Wie heißt der denn schnell? Hans-Werner Aufrecht und Erhard Melcher und Ingros Asbach. Das ist irgendwo in Baden-Württemberg. Dieser Name setzt sich zusammen zu AMG draus. Und wie gesagt, glaube ich, alles irgendwie ab 200.000. Es geht sehr schnell in die Summen. Sehr stattliche Fahrzeuge. Ich werde mal sehen, wie diese kleine illustre Tuner-Szene auch in die elektromobile Zukunft kommt. Es wird ja wahrscheinlich immer irgendwann mal Leute geben, die sagen, ja, ich muss auch mein Elektroauto noch ein bisschen aufwerten. Sie haben auch da schon, na, einen Hybrid auf den Markt gebracht. Wird sehen, was danach kommt. Aber sonst viel Freude mit Cool Savas. Bis dann.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahr@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.